Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wie der Titel schon verrät, möchte ich dir wieder Denkanstöße geben und dich dazu ermutigen, deine aktuelle Rolle und Situation im Unternehmen bewusster zu betrachten und zu hinterfragen. In unserer Podcast-Reihe Business Snack High Performance Talk spreche ich mit HR-Verantwortlichen, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern sowie Vorständinnen und Vorständen, die sich tagtäglich an der Schnittstelle zwischen Menschen, Organisation und wirtschaftlichem Erfolg bewegen. Wir diskutieren, wie sich High Performance im Unternehmensalltag auf eine nachhaltige, menschliche und zugleich messbare Weise umsetzen lässt. Unsere Gäste teilen dabei ihre Erfahrungen, berichten von konkreten Herausforderungen, zeigen auf, welche erfolgreichen Strategien sich in der Praxis bewährt haben. Heute freue ich mich ganz besonders, Herrn Magister Martin Puttolo bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist seit 2013 Country CEO der Commerzbank in Österreich, einem Kernmarkt für die Bank. Mit über 20 Jahren Erfahrung bei der Commerzbank, einer großen deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt am Main, davon 14 Jahre in Frankfurt, verantwortet er in seiner jetzigen Position das lokale Geschäft der Bank mit Fokus auf die Betreuung österreichischer Konzerne und Unternehmen, für die die Commerzbank in Österreich die internationale Hausbank ist. Mit über 40 Standorten weltweit verfügt die Commerzbank zudem über ein exzellentes internationales Netzwerk, um Unternehmen auch global umfassend begleiten zu können. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Finanzierungslösungen, Kapitalmarkttransaktionen, Exportfinanzierungen und Absicherungsstrategien sowie die Begleitung von Unternehmen bei der Diversifizierung von Lieferketten und bei Transformationsprozessen. Diese Themen bringen zusammen mit einer klaren Wachstumsstrategie die Positionierung der Commerzbank in Österreich. Herr Magister Puttolo ist zudem Mitglied des Vorstands des Bankenverbands sowie des Vorstands der Deutschen Handelskammer in Österreich. Ich freue mich auf ein Gespräch über eine Kultur der klaren Ziele, schnellen Entscheidungen und konsequenten Verantwortung. Hallo Martin, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf im neuen Büro, also neu, 1,5 Jahre hast du gesagt, gell?
Genau. Ja, herzlich willkommen, Anke. Ich freue mich auch sehr, dass wir es geschafft haben und freue mich auf das Gespräch zu einem sehr wichtigen Thema Hochleistungskultur. Ja. Freue mich drauf.
Ja. Wir haben eh schon im Vorfeld darüber gesprochen. Wir haben ein Jahr gebraucht, fast ein Jahr. Ja, im Juli jährt sich's, dass wir den Podcast geschafft haben. Da sieht man einmal, alle sind beschäftigt. Ja. Das ist nicht unser Hauptbusiness, sondern das ist unser Nebenbusiness, sage ich immer. Ja, das ist nice to have. Umso mehr freut es mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ihr begleitet ja Märkte, ich gehe gleich einmal drauf ein, was ihr macht, weil wir gerade über eine Veranstaltung gesprochen haben, wo ich gehört habe, dass viele Unternehmen auf Diversifizierung schauen im Moment und auf Lieferketten, ist klar, politische Situation, muss man, aber auch überlegen, in den Ländern zu produzieren, damit sie einfach auch vor Ort sein können und in den Ländern verkaufen können. Trump, wissen wir, ist herausfordernd und da seid ihr die richtigen Partner.
Genau.
Um es auf den Punkt zu bringen. Zu meiner ersten Frage. Jeder weiß ja, Podcast läuft so ab. Es gibt immer gezielt die gleichen Fragen. Ich weiche ein bisschen ab, wenn ich mit den Personen einfach im Flow bin, die ich interviewe. Und wir handeln uns, ich sage das immer so, an den 8 Säulen entlang von High Performance, die wir analysiert haben. Warum? Dass einfach auch die Zuhörerinnen und Zuhörer vergleichen können. Ja? Wie sieht es jemand in einer Bank? Wie sieht es jemand in der Industrie? Oder in einen Dienstleister und daher auch diese Vorgehensweise. Und eine Frage ist gleich am Anfang, was bedeutet für dich konkret High-Performance-Culture?
Ja, die Hochleistungskultur oder auch in Neudeutsch High-Performance, ich denke, ist ein wichtiges Konzept, eine wichtige Grundlage für den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen. Es gibt da wahrscheinlich viele Definitionen, aber ich schaue da so drauf, dass es im Prinzip das Thema ist, die Mitarbeiter wirklich zu empowern, dass wirklich die Mitarbeitenden sozusagen ihr Potenzial ausschöpfen können, auch ausschöpfen wollen. Ja, dass auch das Thema Exzellenz eine wichtige Rolle spielt. Ja, dass die Exzellenz jetzt nicht eine Ausnahme ist, sondern wirklich auch die Norm. Und dass es im Prinzip jetzt auch kein Zustand ist, den man beschreibt, sondern das ist eine ständige Verbesserung, eine ständige Weiterentwicklung und natürlich auch viel mit Werten zu tun hat, die im Unternehmen wichtig sind. Stichwort Vertrauen, Stichwort Leistung, aber auch Verantwortung. Das Thema Integrität ist natürlich bei uns auch gerade im Bankbereich sehr wichtig. Integrität im Sinne von regelbasiert, wertebasiert zu handeln und das als Basis zu schaffen, um Raum zu geben und Grundlage wirklich die Ziele zu erreichen, die ja auch mal zu definieren sind. Es ist wichtig, dass man auch transparente, einheitliche Ziele hat, nachhaltigen Erfolg, aber vor allem auch einen gemeinsamen Erfolg im Sinne von, man erreicht es gemeinsam, man hat ein Wir-Gefühl und ich glaube, das ist einmal kurz beschrieben, einmal das, was man darunter versteht. Und gerne sprechen wir dann über die einzelnen Ausprägungen dazu.
Genau. Wie siehst du die Führungskraft in einer High-Performance-Culture? Wie ist die bei euch? Du hast gerade gesagt, die Mitarbeiter zu erreichen, dass sie wollen. Ja, das habe ich mal klein notiert. Ja. Was muss aus deiner Sicht die Führungskraft können oder machen?
Ja, die Führungskultur ist extrem wichtig, um auch wirklich Vertrauen zu schaffen, auch die Möglichkeit sozusagen Fehler zu machen. Da sind wir bei der Fehlerkultur. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Aber wenn man das ermöglicht als Führungskraft im Rahmen von Vertrauen, den Mitarbeiter auch ermutigt, ja, auch Entscheidungen zu treffen, Dinge auszuprobieren, selbst wenn dann Fehler passieren, die man dann analysieren muss, wo man daraus lernen muss, ist das einmal ein wichtiger Punkt. Also das ganze Thema Führungskultur, Vertrauen, ein Umfeld schaffen, das Vertrauen mit sich bringt, ist, glaube ich, mal eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung. Dann ist es natürlich wichtig, dass die Führungskräfte wirklich so ein bisschen die Architekten, die Gärtner sozusagen auch sind, dieser High-Performance-Kultur und im Prinzip das auch vorleben. Mhm. Ja, also ein Role Model sind, ein Vorbild, nennt sich so schön Walk the Talk, also im Prinzip Tone from the Top auch zu tun, also wirklich Dinge immer wieder zu kommunizieren, aber die auch vorzuleben. Ja, weil es hilft nichts, wenn man irgendwie Dinge sagt, ja, du musst mehr zum Kunden, selber sitzt man nur im Büro oder du musst mehr im Büro sein, weniger Homeoffice und man ist selber im Homeoffice zu viel. Also ich glaube, man muss mit gutem Beispiel vorangehen und ich glaube, das wirkt sich dann natürlich auch aus. Deswegen ist diese Führungskultur und die Führungskräfte als Personen da extrem gefragt und ein extrem wichtiges Element natürlich, um sozusagen die Voraussetzungen zu schaffen.
Und für welche Werte steht sie oder was ist euch wichtig zum Thema Performance? Was begleitet euch?
Also die Werte sind, ich habe schon eingangs gesagt, das ist sicher Leistung, Verantwortung und Integrität. Das sind so drei wichtige Werte, die wir auch in der Commerzbank sehr wichtig empfinden und als Voraussetzung. Und du hast auch angesprochen, einheitliche Ziele, die zu gemeinsamen Zielen zu machen, ist natürlich ein wichtiges Thema und natürlich dadurch auch die Nachhaltigkeit sozusagen auch in den Erfolg reinzubringen. Zusätzlich ist sicher zu erwähnen, Mut zu fördern, Vertrauen, aber eben auch Ausdauer, ja, dass sich dann auch ein Stück weit in Widerstandsfähigkeit, also Resilienz auch manifestiert, ist gerade in diesen Zeiten natürlich wichtig, wo die Herausforderungen sozusagen körperlich, aber auch mental für viele Mitarbeitende, aber generell so in unserer Welt natürlich eine Herausforderung sind. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu fördern, dass man natürlich auch da widerstandsfähig ist und alles tut sozusagen, dass da die Mitarbeiter auf sich schauen, aber natürlich auch auf die anderen schauen.
Merkt ihr da zurzeit, da gehe ich jetzt rein, ja, weil das ist, merkt ihr zurzeit, auch weil ihr mit Organisationen zusammenarbeitet, dass dieses körperliche oder Mindset bei Mitarbeiterinnen schwierig ist gerade oder herausfordernd ist, weil du es ansprichst, dass das anders ist als noch vor 10 Jahren durch die Außeneinwirkungen, merkt ihr da?
Ja, definitiv. Also wir merken es in der eigenen Organisation, wir merken es natürlich auch bei unseren Kunden, Geschäftspartnern. Das macht schon was mit Menschen, wenn es sehr viel Unsicherheit gibt, wenn es sehr viel Veränderung gibt. Und wir sind ja, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, von der Covid-Krise begonnen mit einer kriegerischen Auseinandersetzung in den unterschiedlichen Regionen, in Energiekrise, jetzt natürlich aktuell auch wieder die geopolitischen Verwerfungen und Unsicherheiten, was natürlich dann auch wieder Auswirkungen hat auf nicht nur die berufliche Situation, aber auch auf jede private Situation. Und das macht schon was mit Menschen und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass man da auch immer wieder drauf schauen muss und sozusagen, dass da die Mitarbeitenden abgeholt werden und dass man da auch ein Umfeld schafft, das wirklich sowohl die körperliche, aber damit auch die mentale, psychische Gesundheit auch im Vordergrund steht, denn ohne dem ist das sozusagen keine Voraussetzung auch für nachhaltigen Erfolg.
Mhm. Ja, spannend, weil das war vor 10 Jahren noch nicht das Thema wie jetzt.
Genau.
Ja. Verständlich. Also merken wir auch bei den Unternehmenskulturanalysen, dass da wirklich viel mehr das Thema Stressbewältigung, aber eben nicht nur im Unternehmen, sondern die Unsicherheit ist einfach das, was wahnsinnig viele Menschen beeinflusst. Und wir sehen schon Unterschiede, wenn Vorstandsteams oder Vorstände und Vorständinnen hier wirklich Sicherheit bieten, eine ganz andere Kultur herrscht, ja, wo das nicht noch getoppt wird. Ja.
So ist es.
Hat man Unternehmen, wo einfach auch Existenzängste da sind, ja,
genau.
Von Geschäftsführungen oder Vorständen, dann merkt man einfach, dass das sich widerspiegelt bei den Mitarbeiterinnen. Ja. Das ist halt einfach ganz oben, wie du es zuerst gesagt hast, ist halt das Role Model, ja, und so wirkt auch dann die Organisation.
Genau, und manchmal kann man die Unsicherheit natürlich auch nicht komplett wegnehmen, weil klar, die wirtschaftliche Entwicklung ist, wie sie ist, und man liest sie auch in der Zeitung, gibt auch Organisationen, Unternehmen, wo Arbeitsplätze wegfallen, vor dem Hintergrund natürlich der Herausforderungen. Aber auch das gilt es halt proaktiv zu managen, anzusprechen und trotzdem irgendwo gut und sinnvoll zu kommunizieren und versuchen auch immer wieder Lösungen zu finden. Aber das ist ein wichtiges Thema, das darf man sozusagen beim Schaffung eines sozusagen Hochleistungsumfeldes dann nicht vergessen.
Mhm. Auf das kommen wir, auf die Kommunikation noch. Fangen wir an mit der Ergebnisorientierung. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit in deiner täglichen Führungsarbeit, auch bei deinen Führungskräften? Wie misst du persönlich Erfolg neben den KPIs? Weil KPIs wird es ja haben. Also ihr seid eine Bank, ohne KPIs wird es ja nicht überleben können, schätze ich jetzt einmal. Oder bin mir ziemlich sicher. Aber so auch die Erfolge zu messen von den Leuten und von dir selber auch neben den KPIs und so.
Ja.
Die Ergebnisklarheit, wie kriegt ihr das runtergebrochen auch, was ihr vorhabt, wie ihr hinwollt?
Der Business Snack aus der Praxis.
Du hast es angesprochen, ist ganz klar, wie jedes wirtschaftliche Unternehmen haben auch wir als Bank natürlich Ziele, ja, auf der Ertragsseite, auf der Profitabilitätsseite, es gibt Key Performance Indicators, das ist ganz klar, ohne dem wird es nicht funktionieren. Und das ist auch wichtig, dass das auch natürlich ein wichtiger Bestandteil ist, denn es hilft der ganze Erfolg nichts, wenn man sozusagen das nicht erreicht. Das ist ja mal die Grundvoraussetzung, um auch sozusagen hier stabil und gesund sich weiterzuentwickeln. Also das steht schon im Vordergrund, aber da ist es auch wichtig, von Anfang an diese Ziele zu definieren, diese Ziele zu erklären und nicht nur das Was sozusagen, sondern eben auch, warum brauchen wir das? Warum sind das die KPIs? Warum ist das eben wichtig? Weil das ist, glaube ich, für jeden wichtig, dann zu verstehen, es ist nicht eine Zahl, die irgendwo herkommt, sondern das sind Gründe und Elemente, die wichtig sind für die Entwicklung des Unternehmensbereiches oder von unserer Einheit in Österreich beispielsweise. Also das ist mal sehr wichtig und das wird auch klar gemessen. Ja, und das ist auch gut so. Und das wird dann auch natürlich gemanagt, dass man natürlich schaut, hat man Abweichungen, wenn ja, warum, wie kann man die verbessern und wie kann man die Ziele gemeinsam erreichen. Die anderen Ziele, du hast angesprochen, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht non-financial results sind oder Ziele, da ist natürlich ganz wichtig für uns als Bank, die wir Firmenkunden beraten, die Zufriedenheit auch der Kunden. Auch das wird gemessen natürlich. Auch da gibt es immer wieder Umfragen und Werte, wo wir natürlich das auch sehr ernst nehmen und auch noch daraus lernen, wo haben wir gut performt, wo können wir vielleicht noch aufholen, wo können wir das verbessern. Also das ist qualitativ, aber natürlich extrem hilfreich auch, um sich da zu verbessern. Mhm. Ja. Und ein wichtiges Element ist natürlich auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Auch das wird natürlich getrackt, auch da gibt es regelmäßig Umfragen und auch immer viele gute Erkenntnisse, die man da rauszieht. Was kann man vielleicht anders machen? Wie kann man vielleicht besser kommunizieren? Wie kann man dann vielleicht Mitarbeiter besser entwickeln oder andere Perspektiven geben? Also auch das ist sozusagen ein wichtiges Thema. Also neben den KPIs und Finanzzielen, den klaren eben dieses Thema Kunden-Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm.
Ein gutes Dreieck eigentlich, wenn man es sich vorstellt, gell? Zur Absicherung des Unternehmens. Entwicklungsfähigkeit und Mindset. Was bedeutet für dich wachstumsorientiertes Mindset und wie lebst du das in deiner Rolle? Ja, wir haben uns schon unterhalten, wir sind viel unterwegs auf Veranstaltungen, wo man irrsinnig viel lernt auch. Ja, das ist immer, und dann einen anderen Blick kriegt. Aber und welche Rolle spielt Lernen für dich sowohl individuell als auch im Unternehmenskontext?
Ja. Wie also Wachstum ist auch für uns wie für viele Organisationen wichtig, ja, weil wenn man nicht wächst, ja, dann bleibt man stehen oder im Gegenteil schrumpft sogar. Also ich glaube, Wachstum ist schon ein wichtiges Element, um sich weiterzuentwickeln, um weiter Chancen zu bieten, um die Jobs zu sichern und idealerweise neue Jobs natürlich dadurch auch zu schaffen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und das ist ja auch so ein bisschen der Purpose der Wirtschaft und auch der Unternehmen, da auch weiter so Grundlagen zu schaffen und Mehrwert zu stiften, Mehrwert zu schaffen, dadurch zu wachsen. Also das ist ein wichtiger Mindset, was übrigens auch in den Zahlen sich natürlich manifestiert. Also das sind natürlich die sowohl in der Gesamtbank als auch natürlich in den einzelnen Bereichen runtergebrochen werden. Und das ist natürlich auch die Triebfeder, die wir auch haben, weil wir natürlich auch uns im Markt weiterentwickeln wollen. Wir wollen die Kunden natürlich mehr und intensiviert betreuen. Wir wollen mehr Kunden betreuen, also auch sozusagen da natürlich Kundenzuwachs. Also das Thema Wachstum steht da schon sozusagen im Zentrum unseres Schaffens. Ja. Und das ist schon die DNA und das ist auch etwas Positives, ja, wenn man ja merkt, okay, man kommt voran und das wird dann auch angenommen im Markt. Das Thema Lernen, was du angesprochen hast, extrem wichtig natürlich. Ja. Umso mehr in der heutigen Zeit, wo sich wahnsinnig viele Dinge schnell ändern, das Thema künstliche Intelligenz, natürlich jetzt eine massive sozusagen Veränderung der Arbeitsweisen, der Arbeitsmethoden bringt, viele Dinge, Aufgaben auch ersetzen wird, unterstützen wird und natürlich sozusagen Dinge, die vielleicht vor 10, 15 Jahren wichtig waren oder gelehrt wurden, heute nicht mehr so relevant sind und neue Dinge kommen. Also da schaffen wir schon regelmäßige Formate, Lunch and Learn oder Seminare oder holen uns externe Trainer oder auch interne natürlich Spezialisten aus der Bank, die da auch immer wieder schulen, die dann trainieren und wo wir immer wieder schauen, dass wir da kontinuierlich natürlich sowohl die jungen Mitarbeitenden, aber natürlich auch alle sozusagen von unterschiedlichen Erfahrungsstufen da mitnehmen. Mhm. Ja. Ohne dem geht es nicht, weil ich glaube, man muss da am Ball bleiben und das gilt im Bankgeschäft
extrem.
Extrem, ja.
Also da musst du schon den Markt kennen und die Märkte kennen, wo die Kunden unterwegs sind, weil sonst weiß man auch nicht, wo das Potenzial ist. Ja.
Genau.
Ihr habt ja auch total tolle Expertinnen und Experten in der Organisation. Gell?
Absolut.
Durfte ich auch schon erleben. Aber das ist quasi wirklich eine DNA von euch, gell? Zu wissen, das ist anders als andere Organisationen, da hat man die Fach-Know-how, aber ihr müsst halt auch eine ziemliche Bandbreite haben.
Genau, Wissen. Genau. Es sind bei uns sehr viele Generalisten, aber eben auch Spezialisten, ja, die entweder in gewissen Branchen fokussiert sind, die sozusagen im Energiebereich Know-how haben oder im Maschinenbau oder in der Chemieindustrie beispielsweise. Es gibt dann wieder Produktspezialisten, die natürlich sozusagen hier beispielsweise bei Emission von Anleihen oder Emission von Schuldscheinen oder Absicherung von Zins-, Währungs-, Rohstoffrisiken. Also das ist ja ein sehr, sehr breites Feld, ja, das wir da bespielen. Und das ist immer interessant und vielleicht da kommen wir wieder so ein bisschen zurück auch auf die Führungskultur und Hochleistungskultur. Entscheidend ist, wie kann man sozusagen dieses Konzert an Generalisten, Spezialisten im In- und Ausland, wie kann man die zusammenbringen, um wirklich sozusagen den bestmöglichen Wert zu stiften für genau das Unternehmen, was es halt jetzt braucht. Mhm. Ja, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie auch irgendwie der Dirigent, der irgendwo ein großes Orchester hat und irgendwie schauen muss sozusagen, welche Instrumente spielen jetzt wann, wer setzt wann ein, wer hat dann Pause, wie kann man die sozusagen jetzt dann wieder zum Spielen bringen und in dem Fall zum Kunden. Also das ist immer das Interessante und auch Spannende. Ja, das war da sozusagen das Gesamt-Know-how und die Leistungsfähigkeit von so einer großen internationalen Organisation dann auch auf den Punkt bringt und die Leute und die Expertise dann holt, die man dann zu dem Zeitpunkt in der Situation bei dem Kunden dann auch braucht.
Ja. Verantwortung und strategisches Denken. Wie gelingt es dir operativ und dem Unternehmen auch operative Exzellenz, also Fach-Know-how auch mit strategischem Denken zu verbinden? Das heißt, permanent auch zu switchen im Alltag. Ja? Einerseits, was ist abzuarbeiten, aber auch, was ist die Metaebene? Wo geht es hin? Wo ist das große Big Picture auch ein Stück? Und was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken?
Der Business Snack. Was ist zu tun?
Strategie ist ja grundsätzlich wichtig, damit man auch kommunizieren kann, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, was ist sozusagen der Langfristplan? Was ist so ein bisschen der Unternehmenszweck? Wo wollen wir hin? Wofür steht man? Ja. Das Operative ist dann eben runtergebrochen, die Ziele pro Jahr, Dreijahresplan, Jahresplan bis hin zu den monatlichen Budgets. Das gilt es natürlich immer wieder zu verzahnen, dass sozusagen die Leute, die sie auch operativ dann tun und umsetzen, natürlich schon verstehen, warum. Da sind wir wieder bei dem Thema, was muss ich tun und warum eben. Aha, das zahlt auf meine Strategie ein, das zahlt auf meine Positionierung ein. Da wollen wir als Bank in den nächsten 3-5 Jahren stehen. Auf der anderen Seite, umgekehrt natürlich ist es auch wichtig, wenn man die strategischen Ziele ausruft oder erarbeitet, dass man natürlich das auch immer wieder double-checkt und rückkoppelt natürlich mit den operativen Realitäten, damit das dann auch irgendwie funktioniert. Weil nichts schlimmer ist, wenn man eine Strategie postuliert, wo aber die Umsetzung schwierig ist oder schon unrealistisch, dann ist er schon zum Scheitern verurteilt. Also ich glaube, diese ständige Rückkopplung, Strategie, Strategieentwicklung, Anpassung, aber eben auch die operative Umsetzung, dass das schon Hand in Hand geht. Also ich glaube, das ist wichtig und auch ein Erfolgsrezept.
Ja. Und wie bringst du die Leute in die Verantwortung? Gestalten sie mit? Dürfen sie mitgestalten bei euch?
Auf alle Fälle. Ich meine, es gibt natürlich hier unterschiedliche natürlich Führungsebenen und wie in jeder großen Organisation Hierarchieebenen. Aber natürlich ist es wichtig, dass man die Mitarbeitenden frühzeitig sozusagen abholt, involviert, auch empowert, ja, indem man sie sozusagen natürlich dann auch mit Verantwortung ausstattet. Da sind wir wieder bei dem Thema auch Vertrauen, das Umfeld des Vertrauens, ja, wo man Mitarbeiter auch ermutigt zu sagen, probier mal auch, mach es, einfach tun. Ja. Mhm. Wenn es Fehler gibt, besprechen, daraus lernen, aber auch wieder weitermachen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, ja, weil das kann schon echt viel Potenziale vermeiden, wenn man da die Mitarbeiter nicht irgendwie in die Lage versetzt, dass sie sagen, und die sind ja in der Regel nahe am Kunden, nahe an den Produkten, wissen im Prinzip, was oft notwendig ist. Und wenn da aus unterschiedlichen administrativen oder anderen Problemen das nicht richtig ins Laufen kommt, dann wird der Erfolg auch ausbleiben. Ja, also da ist es schon wichtig, dass jeder unternehmerisch denkt, ja, auch in einer großen Organisation, jeder ein bisschen für sein Kundenportfolio oder für seine Kunden oder für sein Produkt oder für seinen Bereich oder ich in meiner Rolle für die Commerzbank in Österreich, wo man sich verantwortlich fühlt, auch als Unternehmer. Und da setzt er schon ganz andere Kräfte frei, weil da hat man dann plötzlich ganz anderen Motivationsschub, weil man weiß, man kann, muss, aber kann und darf da eigentlich viel gestalten und bewegen. Ja, und das versuchen wir schon wirklich auf allen Ecken und Ebenen. Und das merke ich dann auch im Team, wenn Leute da wirklich eigentlich dann Feuer und Flamme sind, sozusagen den Kunden zu unterstützen, bestmöglich zu begleiten und dann natürlich dann damit auch auf das Gesamtziel und auf den Erfolg einzuzahlen.
Kommunikation und Informationsfluss, du hast das zuerst schon angesprochen, gell? Ist ein wichtiger Punkt, transparent zu kommunizieren, auch wenn was nicht funktioniert. Wie schaffst du es in Zeiten der Informationsflut, ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu schaffen? Habt ihr Kommunikationsrituale, wie schauen die aus, was ist so, was sich bewährt hat?
Es gibt natürlich da Rituale, Formate, wie andere Großunternehmen haben wir natürlich auch unterschiedliche Meeting-Formate, wo es natürlich auch immer wieder Kommunikation stattfindet. Aber ich glaube, das Entscheidende ist dann immer zu wissen, insbesondere wenn es was Besonderes gibt zu kommunizieren oder was Außertürliches, wann ist der richtige Zeitpunkt, was ist das richtige Format und was ist das richtige sozusagen Umfeld oder auch die Zielgruppe. Und es ist selten so, dass man überkommuniziert, sondern meistens eh aus Sicht auch der Mitarbeitenden zu Recht, manchmal zu wenig, manchmal vielleicht sogar auch ein bisschen zu spät. Deswegen lieber proaktiv, lieber mal ein bisschen früher. Und selbst wenn man jetzt noch nicht oft das gesamte Bild hat von irgendeiner Situation oder von irgendeiner Neuigkeit, dass man zumindest trotzdem da mal eine Information startet oder Kommunikation, sei es als E-Mail, sei es als Videokonferenz oder natürlich am besten sowieso persönlich eine Town Hall, Mitarbeiterversammlung und so weiter. Oder Team-Meeting. Aber wie gesagt, das hängt natürlich auch von dem zu kommunizierenden Tatbestand ab, von der Gruppe. Und ich glaube, da muss man auch immer überlegen, was ist wirklich jetzt sinnvoll? Ist es jetzt wirklich für alle gedacht oder reicht es jetzt sozusagen da jetzt fokussiert an ein Team oder zwei Teams oder an die Vertriebsmannschaft oder an die Risikomannschaft? Ja, also das gilt es immer abzuwägen, damit man es nicht übertreibt natürlich. Ja. Und damit auch klar ist sozusagen, dass bei gewissen Situationen, okay, das ist jetzt wirklich wichtig, ja, und das ist jetzt sozusagen jetzt nochmal etwas, was man berücksichtigen muss, damit es nicht untergeht in der Flut natürlich der regulären Meetings, Kommunikation, Gesprächen und so weiter.
Okay. Habt ihr auch so eine Informations-App oder so irgendwas, wo ihr Informationen von Märkten und so auch streut oder so?
Naja, wir haben natürlich so ein Intranet auch, ne? Also da wird natürlich sehr viel kommuniziert aus Banksicht. Aber ja, es gibt natürlich dann da auch unterschiedliche Seiten, wo natürlich zu Sektoren, zur wirtschaftlichen Entwicklung, also auch unser Volkswirt oder das Team unseres Volkswirtes stellt dann natürlich dann auch Economic Research dann immer rein, das auch einmal in die Woche auch an die Kunden gesendet wird. Also da gibt es unterschiedliche, je nach sozusagen Fachthema oder Produktthema, gibt es da unterschiedliche Quellen. Also da gibt es sehr viel, das ist dann manchmal natürlich gar nicht so einfach, da zu navigieren und sich auch immer die Zeit zu nehmen. Umso wichtiger ist, was du ja auch gesagt hast, dass wenn es was zu kommunizieren gibt oder irgendwas Wichtiges, dass man versucht, das auch wirklich dann klar zu machen, ja, damit das dann auch wirklich ankommt und nicht untergeht vielleicht in der Flut.
Mhm. Werte und Umsätze. Werte hast du schon gesagt, aber welche Werte sind dir persönlich, also von der Commerzbank auch und was euch im Unternehmen wichtig ist, aber welche Werte sind dir persönlich in der Führungsarbeit besonders wichtig? Und wie sorgst du dafür, dass Umsetzungskraft auch stattfindet in der Organisation? Du hast das zuerst so gut auf den Punkt gebracht, ja. Strategie ist das Paper und das operative Business ist das andere und da gibt es manchmal den Gap. Mhm. Aber wie schafft ihr das, dass ihr da gut vorankommt und welche Werte helfen dir da auch?
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Ja, ich würde vielleicht einmal jetzt einen Wert neben denen, die schon erwähnt wurden, da noch einmal strapazieren, ist das Thema Teamfähigkeit. Mhm. Ja. Und da sind wir dann auch direkt auch bei der Umsetzung. Warum sage ich das? Banking, wie vielleicht auch andere Bereiche, ist wie ein Mannschaftssport. Ja. Ich habe da immer so gern die Analogie, weil ich selber viel Fußball gespielt habe, immer noch sehr fußballbegeistert bin. Du hast auch im Banking hast du Verteidigung, das ist eher so Risikomanagement, das ist Compliance, aber du hast natürlich auch eher offensives Mittelfeld und vor allem Stürmer, das sind so die Vertriebsleute, ne? Die Relationship Manager, die versuchen beim Kunden Abschlüsse zu machen, die zu begleiten, Geschäft zu machen. Und wie bei jeder Mannschaft ist das Kollektiv halt wichtig. Ja? Also natürlich musst du schauen, dass du auch Tore schießt, ja? Sonst wirst du das Spiel nicht gewinnen. Aber vor allem musst du schauen, dass du möglichst wenig Tore kassierst, ja? Und auch hinten sozusagen absicherst in der Verteidigung. Und das ist eben auch wichtig, dass es funktioniert, aber dass man sich auch gegenseitig aushilft. Ja? Mhm. Dass natürlich dann auch mal der Stürmer trotzdem mal nach hinten läuft und vielleicht dann auch nochmal irgendwo auf einer Linie rettet und damit ein Risiko abwehrt oder ein Problem löst. Auf der anderen Seite natürlich auch die Risikokollegen auch unterstützen natürlich die Vertriebskollegen, also sprich die Stürmer mit Bällen, damit die Tore schießen können. Also das ist immer so eine sehr nette Analogie, aber trifft es eigentlich ganz gut, dass man wirklich schaut, dass man zusammenarbeitet und wirklich sozusagen dieses Wir-Gefühl steigert und schafft. Denn nur gemeinsam kann man gewinnen. Die Zeiten sind längst vorbei, dass da ein, zwei Mitarbeitende irgendwie das retten können, ja, weil sie halt dann die großen Deals an Land ziehen oder großen Geschäfte. Das funktioniert nicht. Es geht nur als Team und wirklich als Team alle zusammen. Und da ist auch wichtig, dieses Silo-Denken, was es natürlich manchmal auch gibt in großen Unternehmen, auch total aufzubrechen, weil es nichts Schlimmeres ist, als wenn er sagt, pff, das ist mein Thema, aber das andere, das sehe ich zwar, dass da irgendwas nicht gut läuft, aber das ist nicht mein Problem. Das ist fatal natürlich, ja. Und deswegen ist so extrem wichtig, dieses Klima oder dieses Umfeld des Wir-Gefühls wirklich zu stärken, sodass jeder für den anderen einsteht. Und nur als Team dann gemeinsam sozusagen auch dann die Spiele gewinnst. Ja, und dadurch auch die Umsetzung natürlich auch leichter ist, wenn man irgendwo dann doch in ein gemeinsames Tun kommt und sich als Teil eines dann High-Performance-Teams versteht. Mhm. Ja, weil dann ist es eben ein High-Performance-Team, wenn es eben zusammenspielt, wenn es agiert, wenn es das auch gerne macht. Und das war der Eingang, wo ich sagte, Potenzial entfalten können, aber auch wollen. Ja, dass man sagt, ich will dann auch sozusagen, ich will mich dann auch weiterentwickeln, will auch sozusagen gegenüber dem Kunden so mein Bestes geben, aber das kann ich nur, indem ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen sozusagen mich bestmöglich abstimme, die dazu hole, die ich brauche. Das ist auch wieder ein bisschen der Dirigent, ne? Welches Instrument spiele ich, wer hat jetzt Pause, wer kommt jetzt in den Vordergrund. Aber das ist aus meiner Sicht ein ganz zentrales Führungsinstrument, aber auch Erfolgselement für eben auch die Schaffung seiner Hochleistungskultur. Mhm. Ja.
im Team macht es immer mehr Spaß.
Ja, das auch ist, es macht einfach mehr Spaß.
Und man muss nicht alles abdecken, es gibt überall Spezialisten und wenn man miteinander agiert, genau, dann ist das immer ein größerer Erfolg für alle. Balance und Ressourcen. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass es schwerfällt, Unternehmen Dinge nicht mehr zu machen. Wie schaut es denn da bei euch aus? Wie ist das im Alltag? Also Dinge auch wegzulassen, ja, die nicht Priorität haben, weil du hast einen Fokus und sagst, dort geht's hin und das machen wir nicht mehr. Könnt ihr gut ausmisten, könnt ihr gut loslassen auch von Dingen, die nicht mehr notwendig sind oder die man nicht mehr machen sollte?
Du, ist auch ein guter Punkt und ich glaube, da kann jeder wahrscheinlich oder findet genug Sachen, wo man sagt, stimmt, das sind eigentlich alte Zöpfe, ja, die könnte man schon längst abschneiden, aber wurden lange gemacht, werden gemacht. Ich meine, man kennt sie auch aus dem Privaten. Also ich glaube, da kann man täglich sich verbessern. Mhm. Ja, im Sinne von, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist wichtig und dringend, ja. Was ist wichtig, aber vielleicht nicht so dringend. Mhm. Aber vor allem, was ist überhaupt nicht wichtig und nicht dringend, ja. Das gibt noch den vierten Punkt. Also das zu differenzieren und danach sozusagen seine Prioritäten einzuordnen, das glaube ich ist wichtig, ja. Auch für jeden Erfolg und für jeden Hochleistungskultur und Team, das muss man, glaube ich, täglich für sich immer neu definieren, ja, weil sich Dinge neu erfinden. Und da hast du vollkommen recht, da ist es auch extrem wichtig, da auch mal kritisch drauf zu schauen und einmal zu sagen, man muss 2-3 Mal Nein sagen, ja, damit man noch einmal wieder mal Ja sagen kann. Das gilt für Termine, das gilt für irgendwelche Videocalls und so weiter. Man ist sonst, jeder kennt das, man läuft da Gefahr, dass man da wirklich zugeschwemmt wird, auch in vielen Meetings sitzt, die eigentlich unproduktiv sind oder wo vielleicht 10 Leute drin sind, aber eigentlich 3-4 maximal sprechen. Das ist sicher auch ein bisschen ein Trend der Zeit in vielen großen Unternehmen und manchmal dann auch sozusagen lieber mehr Leute einladen, um auf der sicheren Seite zu sein, aber das ist nicht immer effektiv, das ist schon gar nicht effizient. Also da gilt es auch sozusagen aus Führungssicht natürlich auch immer sicherzustellen, dass man da weiter fokussiert bleibt und richtig priorisiert und das natürlich dann auch in die Organisation weitergibt. Ja, also das ist richtig und ich glaube, da weiß jeder, da gibt es noch genug Möglichkeiten, wo man sich da wieder Freiräume schafft, die man sich schaffen muss, um eben auch dringende neue Themen dann angehen zu können, die halt dann irgendwo kurzfristig kommen, ja,
Hast du da ein Rezept, wie du den Ballast loskriegst? Ich kenne ja viele, die am Sonntag ihre Termine anschauen der Woche und dann am Montag entscheiden, was sie absagen. Geht mir übrigens auch so. Und ich jedes Mal überlege am Sonntag, muss ich bei dem Termin dabei sein oder nicht? Ist das jetzt wichtig, dass ich dabei bin, auch wenn ich eingeladen bin? Und ich kann dadurch schon einmal 30% streichen, was ich vor 3 Wochen noch anders gesehen habe. Weil man dachte, das geht sich schon locker aus und so. Und dann merke ich aber, wenn es eng wird bei mir, das geht sich einfach nicht aus und will ich auch gar nicht. Ja, es soll sich auch nicht ausgehen, weil es geht ja dann auf die Gesundheit. Und da ist so bei mir der Freitag oder Sonntag so ein guter Tag, wo ich, also Sonntag ist noch besser, weil da bin ich in der Erholung drinnen, wo ich mir dann denke, das tue ich mir nicht an. Hast du da auch so ein Rezept?
Also es kommt mir sehr bekannt vor und das ist genauso, wie du sagst. Denn man ist am Anfang dann immer ambitioniert, kriegt da Einladung, da einen Termin, das kriegen wir hin und ist kein Problem, da fahren wir da hin. Und dann merkt man auch, es kommen dann vielleicht ein paar andere Prioritäten dazu und plötzlich kommt man drauf, das geht sich nicht aus oder der Preis ist zu hoch. Es ist ja bei jeder Tätigkeit, bei jedem Meeting, wo man zusagt, das hat ja überall ein Preisschild. Ja, das ist ein Preisschild, weil du kannst woanders nicht sein, du kannst nicht im Büro sein und führen oder du kannst nicht privat Sport machen oder bei der Familie sein. Also jede Veranstaltung, jedes Meeting, jede Dienstreise hat ein Preisschild. Ja, und da muss man immer für sich, glaube ich, selber bedeuten, ist das jetzt notwendig, ist es jetzt wichtig, zahlt es jetzt auf den Erfolg ein oder eben auch nicht. Und da kommt man dann manchmal dann auch dann, gerade wenn es dann eng wird, drauf, dass man dann priorisieren muss und will. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Das andere Thema, wie eben erwähnt, das ist ja diese Eisenhower-Methode im Sinne von, was ist wirklich jetzt dringend und wichtig, was ist wichtig, aber jetzt nicht so dringend. Das kann man auch ein bisschen schieben und dann halt dann die jeweiligen Kombinationen davon, um eben auch sich zu priorisieren. Ja? Ja. Und wirklich sagen, okay, was muss ich wirklich jetzt selber machen? Was muss ich selber machen? Aber das reicht dann nächste Woche. Aber was kann ich eben und muss ich eben auch delegieren, beziehungsweise was ist eigentlich auch für die Papiertonne, weil es einfach nicht erforderlich ist. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Man macht das auch sozusagen regelmäßig dann einfach so meine Übersicht und die atmet und lebt. Und ich glaube, das ist zumindest ein bisschen eine Guidance für einen, man sagt, okay, was muss man jetzt wirklich machen und was kann man jetzt mal schieben oder wird delegiert. Also ich glaube, es ist eh immer Herausforderung und es ist auch nicht immer schwarz-weiß, aber das hilft natürlich schon, einen so ein bisschen eine Struktur zu geben.
Ja. Ja. Ja, bei uns geht es ja noch weiter. Wir denken dann, was kann man automatisieren? Ja,
ja klar.
Weil das ist schon etwas, wo ich dann sehr neugierig bin, was geht schon. Ja, mit KI seit 3 Jahren arbeiten wir damit und merken einfach, du kannst extrem viel automatisieren. Ja. Und das passiert immer mit der Sonntagsfrage bei mir,
ja.
Ja, wo ich mir denke, boah, da stehen aber jetzt Projekte an, kann man da das nicht einfacher machen? Und
ja.
Mit dieser Sonntagsfrage, ich nenne das so Sonntagsfrage, es kann auch einmal an einem Donnerstag sein, wenn man es, also es muss schon wahnsinnig nerven, dass ich Ballast, dass ich merke, das geht doch einfacher oder geht das nicht einfacher? Und diese Frage hassen ja meine Leute, weil die sagen, geht es nicht einfacher? Und die sagen immer, schauen wir mal. Und ich sage, nein, wir testen mal. Ja. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, diese Neugierde zu behalten. Geht es nicht einfacher? Geht es nicht anders? Geht es nicht?
Ja.
Und das lässt vieles loslassen. Also bei mir.
Ja, na, das ist ein guter Punkt. Bei uns gibt es eine Initiative schon seit einiger Zeit in der Bank, die heißt Einfach einfacher. Und das hört sich einfach an, aber ist es eben nicht. Aber ist genau das, was du sagst, dass man immer wieder draufschaut und sagt, wo kann man was wegschneiden, wo kann man es einfacher machen, wo kann man es auch mal kübeln.
Ja.
Ja, wo kann man es wirklich mal kübeln und neu machen oder anders machen. Und nicht alles, was sozusagen du automatisierst, ist gut, weil vielleicht sollte man es vorher überhaupt anders machen,
ja,
bevor man es automatisiert. Aber genau das ist die Aufgabe, dass in so einer komplexen internationalen Bank, wie wir das sind, gibt ja viele andere natürlich auch, da ist das ein permanentes Thema natürlich, ja, weil das natürlich auch mit IT und Systemen zu tun hat, Anwendungen, und manchmal sind es einfach wirklich nur irgendwelche trivialen Alltagsthemen. Aber in der Tat, also ich glaube, dass jeder Prozentpunkt, jede Kleinigkeit, die man da sparen kann, ist natürlich mental schon eine Erleichterung für das Team, für die Mitarbeitenden und schafft halt zumindest wieder ein bisschen Freiraum, um wirklich andere Sachen, dringende Sachen und vielleicht auch eben
strategische
oder wertstiftende Dinge zu machen und weniger Admin, und das ist eh herausfordernd genug, aber du hast vollkommen recht, das muss einem immer bewusst sein, und das ist auch diese Verbesserung, die wir am Anfang auch angesprochen haben, die auch für eine Hochleistungskultur ja wichtig ist.
Ja. Innovation und Fehlerkultur. Wie gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen? Du hast eh schon ein bisschen was angeschnitten. Und auch, wie geht es ja mit Fehlern um? Wie ist das gerade in einer Bank? Ja.
Auch wir natürlich sehen das als wichtige Voraussetzung, dass wir quasi eine Fehlerkultur zulassen. Und da ist eben das Thema Führungskultur und Schaffen eines Umfelds des Vertrauens.
Mhm.
Das ist einfach wichtig. Sagt sich auch einfach, ja, ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, das ist eben wichtig, immer wieder zu betonen und eben auch dann die Teams, die Mitarbeitenden zu empowern, zu ermutigen, zu incentivieren, dass sie eben Dinge anpacken, dass sie Dinge machen. Ja, und wenn es mal einen Fehler gibt oder irgendwelche Dinge nicht so gut laufen, dass man die anspricht und dass man da sozusagen dann daraus lernt, auch als Organisation.
Ja,
also Lessons learned, extrem wichtig. Wir besprechen auch immer Deals lost, also feiern natürlich Geschäfte oder Erfolge. Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt, bitte das Feiern dann nochmal als Team, aber ich glaube, da kommen wir noch drauf zu sprechen.
Genau.
Aber auch zu analysieren, warum haben wir gewisse Geschäfte nicht bekommen, warum haben wir einen Deal nicht bekommen, die Konkurrenz hat es bekommen, warum hat es nicht geklappt. Auch da immer zu verstehen, was ist der Grund, idealerweise das dann auch im größeren Umfeld, damit das sozusagen andere auch lernen, um es beim nächsten Mal besser zu machen.
Mhm.
Ja. Aber wie gesagt, das ist ein wichtiges Thema, das du ansprichst. Fehlerkultur muss erlaubt sein,
ja,
und ist ganz wichtig, denn ohne dem schaffst du eben nicht den Mut und dadurch auch nicht die von dir angesprochene Innovation oder neue Ideen, weil man sich da sonst einfach nicht traut oder die Mitarbeiter sagen, na, da kann ich nur verlieren, wenn ich mich vielleicht da rauslehne. Nein, im Gegenteil, also ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, ich mache jetzt einmal und dann schaue ich, was rauskommt, weil meistens sozusagen geht es eh in die richtige Richtung. Und viele bahnbrechende Dinge sind genau durch Irrtümer, Fehler oder Zufälle dann irgendwie entstanden. Ja. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und das ist dem Vorstand bei uns wichtig, aber uns auch im Führungskreis, dass wir das wirklich zulassen und das auch wirklich ein positives Element ist und oder Voraussetzung auch für High Performance.
Mhm. Du, Erfolg, hast gerade gesagt, ihr feiert Deals, neue
wir feiern
Deals.
Absolut. Na, das ist extrem wichtig natürlich, bei aller sozusagen Herausforderung und Leistungsorientierung, dass man eben auch positive Ereignisse, Erfolge auch feiert als Team, als Mannschaft. Da sind wir auch wieder beim Sport. Ich glaube, das ist auch wichtig und da schauen wir immer drauf, dass das wirklich sozusagen sowohl kommuniziert wird, wenn gute Sachen passieren oder wenn wir was erreicht haben, aber eben auch das dann feiern, sei es jetzt im Team oder mal geht Abend mal was essen und bedankt sich beim Team und sitzt nochmal zusammen und trinkt ein Glas Wein und isst was. Wir haben heute unser Sommerfest beispielsweise.
Okay.
Auch das ist immer ganz, ganz nett vor der großen Sommerpause, dass man dann nochmal zusammensitzt und auch mal Revue passieren lässt und sagt, okay, was ist alles gut gelaufen und sich auch bedankt bei allen für den Einsatz, für das Engagement. Und so gibt es unterschiedliche Formate auch in den Teams oder wenn es wirklich mal ein großes Geschäft gibt, einen großen Deal, da gibt es ja auch dann die dementsprechend Closing Dinners oder ähnliches. Und das ist immer gut, sehr oft natürlich auch mit den Kunden, die sich oft dann auch freuen, wenn jetzt irgendeine große Anleihe erfolgreich begeben wurde oder ein Schuldschein oder eine große Finanzierung abgeschlossen wurde. Also da gibt es unterschiedliche Konstellationen und das ist auch gut so, weil auch das stärkt natürlich wieder die Zusammenarbeit, das stärkt natürlich die Motivation und das Wir-Gefühl.
Ja, das Miteinander mit dem Kunden, gell?
Einfach Miteinander auch, mit dem Kunden sowieso. Und Erfolge bringen auch wieder Erfolge, Deals bringen Deals. Also auch das ist positiv, da in diesen Flow reinzukommen. Auch das ist, denke ich, so ein Element von so einer
Hochleistungskultur
und Mindset für
High. Und ihr habt Weihnachtsfeier und Sommerfest.
Ja, ja, also wir haben auf alle Fälle Weihnachtsfeier traditionell und auch ein Sommerfest, jetzt unter Anfang ist es noch nicht der Sommer, aber wie gesagt.
Ja, ich wollte gerade sagen, wo ist der Sommer?
Ja, aber wir haben heute schönes Wetter, also ja, von daher, das wird auch nett, wo man draußen sitzen kann, ein bisschen was essen, was trinken und feiern. Genau, also das ist uns auch wichtig und das ist auch mittlerweile gute Tradition und auf das freuen sich die Mitarbeitenden sehr und wir alle.
Super, na sehr schön. Zum Abschluss, wie siehst du High Performance in den nächsten Jahren? Ist natürlich spannend aus der Banken.
Du, ich sehe es wie heute. Ich denke, das ist wichtige Voraussetzung für weiterhin nachhaltigen Erfolg von Unternehmen und Banken. Aus meiner Sicht alternativlos. Ja, ich glaube, man muss weiter dran arbeiten und diese Säulen, die du ja auch angesprochen hast, die wir diskutiert haben, hier weiter im Blick zu behalten und auch ausgewogen zu managen. Und eben dieses Umfeld weiter zu schaffen, um das zu ermöglichen, insbesondere natürlich vor dem Hintergrund der weiterhin sozusagen erhöhten Veränderungen, ja, durch die Digitalisierung, durch den Einsatz von KI und Instrumenten wird es dann noch viel mehr Veränderungen geben und Herausforderungen. Und ich glaube, da ist es noch wichtiger, sozusagen das Umfeld zu schaffen, dass man da weiter lernt, dass der Mitarbeiter da mitgenommen werden und dass wir da weiterhin die Grundlagen für einen nachhaltigen Erfolg, was ja für alle wichtig ist, schafft und damit High-Performance-Culture implementiert.
Gibt es eine abschließende Frage, persönliche Frage, gibt es einen Business-Snack von dir, wo du sagst, der bringt mich zur High-Performance?
Definitiv, was ich sehr gerne esse, ist gerade so am Nachmittag ein bisschen Obst, ob das jetzt Apfel ist, Beeren, Banane, mit Joghurt und man ein paar Nüsse dazu, Chiasamen, das ist eine gute Kombination, das gibt Energie für den Nachmittag, das stillt auch so den Heißhunger, gibt dir eigentlich so ein bisschen den Fruchtzucker, gibt dir so ein bisschen die nötigen Mineralstoffe, die gesunden Fette und Eiweiß, also ich kann das nur empfehlen, ich habe es übrigens jetzt auch vor unserem Podcast gegessen, ich hoffe es hat was geholfen, wenn wir es sehen.
Sehr gut, es hat sehr geholfen.
Aber nein, das kann ich wirklich empfehlen und das ist auch extrem wichtig, denn wir haben ja jetzt auch über Stressresilienz, mentale, körperliche Gesundheit, die Ernährung ist schon ein wichtiger Bestandteil, ja, das merken wir alle, also Sport, Bewegung ist wichtiger, guter Schlaf, aber vor allem die Ernährung und da ist eben so ein gesunder Snack finde ich schon wichtig, der einen dann sozusagen da auch weiterbringt und da auch eine gute Grundlage ist für High Performance.
Super. Ich danke dir, Martin, für die Zeit, dass wir es geschafft haben, ja, dass ich da sein darf. Ja, das ist ja ein wunderschöner Blick von deinem Büro aus. Ja, danke dir.
Anke, vielen Dank auch für das Gespräch und ich freue mich. Vielen Dank.
Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gerne in die Podcast-Serien rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bqs.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits eine Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben? Gerne via LinkedIn oder per E-Mail an office@bqs.at. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.